Thank you. Yeah, it's good.
Ja, vielen Dank. Es ist super, wieder zurück in Hamburg zu sein nach ungefähr 12 Monaten. Ja, ich habe viel zu besprechen. Also ich werde euch nicht zu sehr mit meiner Biografie langweilen. Stattdessen wird meine Präsentation gleich am Anfang Bugs haben. Was passiert hier? So, hier. Yeah. Also, wie Winfried auch schon erwähnt hat, ich mag schwierige Herausforderungen. Also, am Anfang meiner Uni-Zeit habe ich mir angeschaut, wie man Videospielkonsolen emuliert. Also, es war wirklich unglaublich, wie man Spiele auf einer Plattform laufen lässt, wo das nie zuvor beabsichtigt war. Da konnte man sehr viel lernen, viele coole Leute treffen. Es war einfach eine tolle Erfahrung. Und während Uni habe ich eigentlich Physik studiert. Ich wollte wirklich in Forschung gehen, theoretische Physik und verstehen, wie unser Universum funktioniert. Also einfach alltägliche Sachen. Da sind ein paar witzige Bilder aus der Ära. Aber dann hat sich herausgestellt, Forschung ist nicht wirklich mein Ding an der Uni. Deswegen bin ich nach der Uni zurück in die Softwareentwicklung gegangen und zu Imagination Technologies gegangen, wo ich einen Vulkan Driver für Power BI GPUs geschrieben habe. Und das eine hat zum anderen geführt. Und dann habe ich das Gleiche für das Open Source Mesa Projekt gemacht, die gleiche Art von Arbeit, wo ich gearbeitet habe an dem Treiber für AMD GPUs und dann der Shader Compiler insbesondere. Aber da hatte ich auch sehr viele gute Sachen gelernt. Und nach diesen schwierigen Herausforderungen schauen wir heute eine andere Herausforderung an, und das ist FEX. Vielleicht? Oh, das fängt schon gut an.
There we go.
Wait, not that FEX. Nein, nicht das FEX. Quatsch. Das hier, FEX-EMU. Also, wir sind ein x86-Emulator für ARM-Systeme. Und ich wollte ein bisschen was über euch wissen. Wie viele von euch, hält mal die Hand, nennen sich Gamer? Also, Hardcore oder auch nicht. Das sind sehr viele. Wie viele von euch haben einen technischen Hintergrund als Softwareentwicklerin? Das sind auch sehr viele. Also ich nehme jetzt mal an, das ist repräsentativ für ganz Deutschland. Ja. Wie viele von euch, das geht einfach so weiter, oder? Wie viele von euch lassen Linux auf ihren Geräten laufen? Okay. Und jetzt, wie viele von diesen Linux-Geräten laufen auf ARM-Plattformen? Ach, kommt, Leute. Aber ich habe erwartet, dass die Anzahl der Hände runtergeht. Und es ist mit der letzten Frage ein bisschen runtergegangen, aber nicht so viel, wie ich erwartet hatte. Also vielen Dank für das. Was ich sagen wollte, ist, ARM-Geräte sind ein bisschen schwer zu kriegen. Also es gibt Raspberry Pis natürlich, wahrscheinlich haben die meisten von euch eins. Aber wenn ihr einen kleinen Laptop wie den hier zum Beispiel haben wollt, der auf einem Snapdragon-Chip läuft, das ist ziemlich schwierig, weil die meisten AnbieterInnen das immer noch ihre Hardware auf x86 anbieten, also AMD und Intel-CPUs. Aber einige Anbieter probieren aus, was es da gibt. Ich glaube, Dell hat einen ARM-Laptop rausgebracht und dann natürlich Microsoft Surface. Und ich muss nicht erwähnen, dass Apple schon vor langem ARM verwendet für ihre MacBooks und andere Geräte. So, auf Linux ist es einigermaßen einfach, mit so großen architekturellen Veränderungen umzugehen. Die meiste unserer Software ist Open Source, aber können wir einfach neu kompilieren, wenn die Hardware sich ändert. Was wir nicht so einfach machen können, ist proprietäre Spiele zu neu kompilieren, die wir immer noch spielen wollen. Also, oder Sachen wie Photoshop und Office Suites, die wir für die Arbeit verwenden müssen. Also vor 7 Jahren hat Ryan Habedeck angefangen mit dem FEX-Projekt. Er wollte nämlich eine Lösung haben, mit der man diese Art von Software auf Linux-Plattformen laufen lassen kann, selbst wenn sie diese neuen ARM-Chips verwenden. Und persönlich bin ich da vor ungefähr 4 Jahren dazu gestoßen, also jetzt schon eine Weile. Ich habe den Eindruck, ich habe hoffentlich die Ehre verdient, hier auf der Bühne zu sein dafür. Wenn ihr euch fragt, was steckt tatsächlich dahinter, eine x86-Serie zu emulieren, schauen wir uns erstmal das ganze System an, das wir haben, weil da steckt nur mehr als nur die Hardware dahinter. Auf der CPU läuft ein ganzes Linux-Betriebssystem. Vielleicht? Ja. Ein Linux-Kernel, der macht Sachen wie, dass euer Spiel kann nicht die Passwörter in eurem Browser lesen, es gibt Dateisysteme, es gibt Gerätetreiber und auf dem Linux-Kernel läuft dann verschiedene Base-Bibliotheken, also zum Beispiel die C-Runtime, Java, JDK, .NET Runtime. Wir haben Grafikbibliotheken wie OpenGL und Vulkan und natürlich haben wir Game Engines wie Unreal und Unity und erst ganz oben auf dem Stack sehen wir das tatsächliche Spiel. Also hier ist ein echt guter Name für einen Entwickler, um das zu wählen. Wenn wir uns anschauen, was das alles für Facts bedeutet, ignorieren wir erstmal das in der Mitte und
konzentrieren uns auf die CPU. Das Problem, was wir haben, das Spiel erwartet, auf dem x86-CPU zu laufen, aber wir haben jetzt eine ARM-CPU und das funktioniert nicht so richtig. Aber was wir machen können als Emulator, wir können das Spiel während des Laufens übersetzen auf den ARM. Und was wir da benutzen, ist ein Werkzeug, das heißt ein Binary Recompiler. Und das kompiliert nicht eine Hochlevel-Sprache, sondern das nimmt den existierenden Assembler-Code und übersetzt ihn von x86 zu ARM64. Wie sieht das in der Praxis aus? Hier ist es ein ganz einfacher Beispiel, sozusagen das genau Sachen ist nicht so wichtig. Ich habe hier ein paar Instruktionen gewählt. Man geht nicht von x86 nicht direkt zu ARM, weil das drei verschiedene Aufgaben zusammen macht. Man muss sie dekodieren, die Instruktionen. Man muss die entsprechende ARM-Instruktionen wählen. Und man muss es auch noch in einer sehr optimierten Art und Weise machen. Und so bei Spielen, die sollen halt flüssig laufen. Also man kann nicht eine x86 in 10 ARM-Instruktionen übersetzen, sondern man soll so nah wie möglich eine 1:1 Übersetzung sein. Und dafür FEX benutzt eine Zwischenrepräsentation, wo jede von diesen Instruktionen zu einer Gruppe von FEX-internen Instruktionen übersetzt wird. Aber der Hauptpunkt hier ist, mit dieser Zwischenrepräsentation haben wir den bis dekodiert und wir können uns jetzt auf den Optimierungspart konzentrieren. Wir können diese interne Repräsentation nehmen und wir können Konstanten eliminieren, um sicher zu gehen, welchen Code wir immer benutzt haben, und das ist so klein wie möglich. Das ist viel einfacher mit dieser Zwischenrepräsentation als mit der x86 direkt. Und erst danach wählen wir die finale ARM-Instruktion. Und so kommt man sehr ähnlich zu dem originalen Code. Und wenn wir das Zwischending ein bisschen ignorieren und nehmen ein etwas komplizierteres Programm, eine eigentlich sehr einfache Schleifenkonstruktion, und wir sehen hier, der ARM-Code wird ein bisschen länger als zuvor. Ich möchte einen Moment nehmen, um die ganzen Unterschiede zu betonen und die ganzen Schwierigkeiten, die wir hier haben. Wenn man hier das Video pausiert und wenn ihr es offline seht oder wenn ihr es later seht, das meiste Zeug mappt direkt. Aber der untere Teil ist immer ähnlich, wenn man den Emulator-Block reingeht oder rausgeht. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser statische zusätzliche Teil so klein wie möglich bleibt. Ich habe das hier markiert, hervorgehoben. Man sollte meinen, dass das zu einer einfachen Minusoperation auf dem Arm sich überträgt. Aber stattdessen ist es diese Sub-S-Instruktion auf der Armseite. Und wenn man genau guckt, sieht man auch, dass es eine C ist und eine MIF-Instruktion. Und der Grund, warum wir sowas brauchen, ist, um Flex zu handhaben. Und wenn man Nummern addiert oder subtrahiert, und dann gibt es die Chance, dass man eine Nummer über die Nummer geht oder drunter geht. Dass man eine um das zu verhindern, werden Flags gesetzt, um das zu verhindern, auch wenn das Programm diese Instruktion setzt. Aber ein Recompiler kann das nicht statisch erkennen. Also, aber man muss diesen Code ohne Vorbedingungen betrachten. Aber man kann ein Gefühl dafür bekommen, was die nächste Instruktion sein soll, im Sinne von Flags, und dann den Code so klein wie möglich lassen. Und ohne diese Optimierung würden wir nicht drei davon haben, diese drei. Wir würden 10 oder 20 davon haben. Das ist viel schwerer und das wollen wir natürlich nicht haben. Das sind die fundamentalen Probleme, die wir haben. Das sind aber ein paar praktische Probleme, die wir haben. Das eine Problem ist, dass x86 Instruktionsset ist sehr groß. Und das ist nicht, wie man zählt, sondern es geht auch nicht um diese ganzen Erweiterungen. Und wenn man dann bekommt auf ein paar Tausend, ich habe Nummern von 6000 Instruktionen gesehen. Und für jede einzelne Instruktion von diesen ist das der das Abbilden in den ARM-Code ist korrekt und dass es alles die Spezialfälle handelt, dass die Overflows handelt, wo es halt irgendwie kompliziert wird, in Bezug auf die Spezifikation. Und wir müssen immer noch sicher machen, dass es alles schnell läuft. Und wir wollen die Anwendungen, die wir emulieren, tatsächlich benutzen, deswegen muss es schnell sein. Aber obwohl diese Aufgabe so groß ist, FACS ist nicht wirklich langsamer als proprietäre Lösungen, zum Beispiel von Microsoft. Die AVX und AVX2-Instruktionen sind als erstes von FACS implementiert worden. Apple bekommt hier noch besondere Erwähnung. Die haben ihre Hardware-Implementierung gehabt. FACS war das erste, die das in Software implementiert haben. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich cool.
Ich werde jetzt über schreckliche Speichermodelle von x86 zu reden. Um das Problem darzustellen, habe ich hier ein kleines Beispiel mitgebracht. Das erste hier möchte nur, dass der zweite Thread ein Ergebnis berechnet. Und dafür setzt es einen Zustand auf 0, dieses Result hier, und ein dann Zeichen-Flag. Und dann wartet es darauf, dass das Fertig-Flag auf etwas anderes als 0 gesetzt wird. Der zweite Thread berechnet dann die Antwort auf das Universum und alles, was, wie ihr vielleicht wisst, eine Weile dauert. Und danach setzt es das Done-Flag auf 1. Der andere Thread wird dann aufwachen und jetzt ist die Frage, was er drucken wird. Du wirst vermutlich 42 erwarten, aber in der Wirklichkeit ist das genau das, was auf x86 passiert, aber nicht unbedingt das, was auf ARM passiert. Und warum ist das? Da ist eine intuitive Annahme, die wir machen, nämlich, dass weil das Done-Flag nach dem Result gesetzt wird, dass auch alle anderen Änderungen, die davor geschrieben wurden, im anderen Thread sichtbar sind. Das ist nicht unbedingt auf ARM der Fall. Auf ARM kann es auch passieren, dass der beobachtete Effekt dieses Prozesses umgedreht ist, also dann zuerst gesetzt wird und erst dann das Result sichtbar wird. Und dann kann es passieren, dass Print also erst den alten Wert schreibt und nicht das echte Ergebnis. Das ist sehr schwer in einer Emulation zu lösen, weil wir müssen uns immer noch an die x86-Semantik halten, aber es gibt einige Dinge, die wir da tun können. Der Gewaltansatz ist einfach, alle Instruktionen atomisch umzusetzen. Das halbiert aber die Performance der Emulation. Das ist nicht, was wir wollen. Es gibt ein paar Tricks, die man machen kann. Man kann sich Inspiration vom .NET Framework holen. Es gibt so Dinge wie die Half Barriers. Das hilft ein bisschen. Und weiter gibt es ARM-Instruktionen wie LCPC, die helfen ein bisschen, aber die lösen das fundamentale Problem leider nicht. Wir haben Ansätze, die das Problem ein bisschen helfen, aber das Problem nicht gesamt lösen. Und was man am Ende tun muss, ist mehrere Ansätze zusammenführen und dann ein paar Heuristiken dazulegen. Eine Heuristik ist, dass es gibt ein sehr einfaches Muster, das es oft gibt, einen zirkulären Buffer, nämlich. Der wird von jedem Unity-Game verwendet. Und was wir tun können, ist, wir können einfach diese relativen Schreibprozesse mit einem Offset von 61 Bytes tun, was genau das ist, was dieser Ring-Buffer benutzt. Und dann können wir dieses starken Memory-Model-Semantiken ausschalten und das ist ein sehr großer Performance-Gain für die Unity-Prozesse. Und es ist zwar ein bisschen ein Hack, aber es gibt sehr viel Performance und deckt genau diese Fälle ab, die an vielen Stellen auftreten.
Ja.
Genau. Das ist alles, was es zum Thema der Binary Compilation gibt, zumindest auf einer hohen Ebene. Es gibt sehr viele Details, aber jetzt gehen wir weiter zum Kernel-Layer. Es gibt einige Schritte, die FAX hier abdecken muss. Zum einen erwartet das Spiel, dass es Threads starten kann und dass sich diese Threads so verhalten wie auf einem x86-Kernel. Also wenn man einen SegFault bekommt, einen Crash fängt, dann erwarten einige Game Engines, dass sie da von diesen Crashes auffangen können und dann Garbage Collection tun können. Es ist sehr komisch, aber es ist sehr performant. Wenn wir sehen, dass ein Thread crasht, müssen wir diesen Cache in FAX auffangen und dann weiterleiten an die Runtime, damit die das handeln kann. Es gibt den Dateisystem-Layer. Das Spiel möchte vielleicht x86-Bibliotheken benutzen und würde nicht erwarten, ARM-Libraries zu lesen. Und da müssen wir einige Weiterleitungen für Filesystemzugriffe machen. Es gibt System Calls, die wir übersetzen müssen, weil die APIs nicht ganz genau genauso funktionieren auf x86 wie auf ARM. Zum Beispiel, um Speicher zu allokieren. Das ist auf x86 ein anderer Mechanismus als auf ARM und deshalb müssen wir da eine Übersetzung durchführen. Wir müssen den entsprechenden ARM-System-Call ausführen mit übersetzten Parametern. Es ist nicht schwierig, aber es ist immer noch viel Arbeit, weil es einfach sehr viele Systemcalls sind, die alle übersetzt werden müssen und alle Fälle abgedeckt werden müssen. Und dann der letzte Schritt, den ich schon erwähnt hatte, ist der GPU-Treiber. Der GPU-Treiber, der System Calls macht und Zugriffe, die da stattfinden, müssen auch übersetzt werden. Um all das umzusetzen, benutzen wir einen Kernel Compatibility Layer, der das System für den Prozess so aussehen lässt wie ein x86-System.
Ja, ich hatte noch ein paar Folien vorbereitet, wie System Call Wrapper funktionieren. Wenn ihr das offline anschaut, könnt ihr euch die anschauen, aber die überspringe ich jetzt mal.
Could you please work?
Kann das mal bitte funktionieren? Oh, this is amazing. Ah, fantastisch.
Okay, it recovered.
Okay, es hat sich erholt. Also, wenn ihr euch erinnert an das Diagramm, da war eine Schicht, die wir bis jetzt ignoriert haben, und das ist die mit den Bibliotheken. Also die Field Engine, die Grafik-API, die Basisbibliotheken, die sind nicht so unterschiedlich wie der Spielcode. Und für FX ist es alles einfach ein großer Blob, ein großes, komplexes System, das miteinander interagiert. Aber es geht alles durch den Kernel oder x86 Recompiled Code. Das heißt, für FX ist es einfach eine Sache. Das können wir alles emulieren ohne besonderes Handling. Und deswegen können wir hier eine Trennlinie einführen zwischen den zwei verschiedenen Schichten des Diagramms. Und da haben wir unmodifizierte x86-Software oben. Und wir müssen nicht durch die Spiele durchgehen und jedes einzelne portieren, sondern haben eine universelle Lösung, die es auf ARM-Hardware laufen lässt. Und das tut dann einfach so, als wäre es ein x86-System. Und das ist im Prinzip FX. Aber es gibt da noch mehr. So kann man das alles implementieren und es funktioniert, aber es gibt noch zwei weitere Tricks, mit denen man es einfach noch besser laufen lassen kann. Und das ist Code Caching und Library Forwarding. Bibliotheks Weiterleitung ist, eines, was wir gemerkt haben, ist, dass es wirklich teuer ist, die Vulkan Libraries zu emulieren, und eigentlich haben wir die schon auf dem System. Also warum nehmen wir nicht das, was die Implementierung nimmt, als Funktionsaufruf in Vulkan und leiten das weiter an das ARM-Vulkan-System? Und genau das können wir auch machen, indem wir in die Zugriffe auf die Vulkan-Bibliothek unsere Vulkan-Brücke einfügen. Und diese Brücke macht nicht sehr viel. Sie hat ein bisschen Magie, um das zu machen, was ich gesagt habe, um die Aufrufe zu den Vulkan-Bibliotheken zu der ARM-Vulkan-Funktionalität weiterzuleiten. Das hat zwei Vorteile. Der erste ist, dass wir die originale Vulkan-Library nicht emulieren müssen. Das spart also Zeit beim Recompilieren, und das dann haben wir weniger Overhead im übersetzten ARM-Code. Aber jetzt überspringen wir auch das Kernel Compatibility Layer, weil wir jetzt ja direkt mit ARM-Code sprechen. Und die andere Sache, die ziemlich neu ist in FX, ist Code Caching. Also mit Code Caching muss man den Recompiler idealerweise nur einmal beim ersten Durchlauf des Spiels laufen lassen. Und während dieses ersten Durchlaufs wird FX hochführen alle Stellen im Code, die ausgeführt werden wurden. Und dann nächstes Mal, wenn man das Spiel ausführt, dann holt sich FX diese ganzen Kompilierungsprozesse, die vorher gemacht wurden, und macht eine große Binary daraus und speichert die auf der Festplatte, damit man die in Zukunft nicht mehr neu kompilieren muss. Und der Vorteil davon ist, dass es alles viel schneller lädt und das Risiko von Microstuttering, also kleinen Aufhängern, während man das Spiel spielt, ist reduziert. Und das letzte Mal, was man will, ist, dass 5 Frames vom Spiel plötzlich fehlen, einfach weil man einen neuen Skin sieht. Und das Problem löst man mit Code Caching. So, ich hoffe, das war nicht zu schwierig. Vielleicht gibt es jetzt ein bisschen Zeit für... Meine Folien funktionieren nicht. So, ein bisschen Demo. Wollt ihr eine Demo? Wollt ihr das in Aktion sehen?
Joke's on you.
Ha. This is the demo. Das hier ist die Demo. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht funktioniert hat, ob es daran liegt, was ich euch im Moment zeige, oder Slide Framework gerade gemacht hat. Aber wie ihr euch vielleicht gedacht habt, diese ganze Präsentation ist ein Web-Slide-Deck, und das läuft in Firefox. Und hoffentlich kann ich Fullscreen verlassen. Dankeschön. Und dieser Firefox ist ein x86-Build von der Mozilla.org-Webseite. Und ich hatte es schon für die Präsentation ausprobiert und ich wusste nicht, ob es funktionieren wird. Also, es hatte funktioniert. Und was ich daran mag, ist, dass es einen von den Vorteilen von Fax illustriert, also dass es wirklich gut ins System integriert ist. Wenn ich... ich habe keine Taskbar auf diesem Monitor, aber das wird in der normalen Taskbar angezeigt, so wie andere Anwendungen. Also ich kann das Fenster rumziehen und ihr seht, dass es so rumwackelt. Also es ist wie eine native Anwendung. Und es hat sogar GPU-Grafikkartenbeschleunigung. Ich wollte eines von diesen Programmen öffnen. Oh nein. Ach, ich liebe es. Okay, da mache ich jetzt eine Trinkpause.
Aber
selbst das funktioniert offenbar.
And yeah, we're getting GPU.
Ja, wir kriegen GPU-Beschleunigung im Browser. Also, fantastisch.
Are you ready for more?
Seid ihr bereit für noch mehr?
I just need to find where I had it.
Ich muss jetzt nur finden, wo ich es hatte.
Das könnte einen Moment dauern zum Starten, aber ihr könnt sehen, dass es ein ThinkPad X Selenes, sehr schöne Entwicklungshardware zum Entwickeln. Es hat 4 Performance-Kerne und 4 Effizienzkerne. Alle davon sind ARM-basiert und hoffentlich in nur einem Moment sehen wir etwas, ein Fenster aufpoppen. Aber... es poppt auf dem anderen Screen auf. Es poppt auf den anderen Screen nochmal auf und wir haben eine Steam-Bibliothek. Und wir können Spiele spielen direkt aus dem Steam-Klienten, wie du hoffentlich erwarten würdest. Ich hoffe, ich kann das hier rüberziehen. Bitte?
Well, okay.
Das ist mein Window Manager, der Probleme macht. Wir arbeiten damit. Ja, genau. Das ist einfach nur ein Linux-Mehrbildschirm-Problem, nicht Fax. Ich wollte nur einen Moment nutzen, um euch zu zeigen, dass Fax 3D-Spiele mit flüssigen Framerates spielen kann, laufen lassen kann. Und sobald der Ladebildschirm durch ist, sehen wir das hoffentlich auch. Da sind wir.
I have no idea what I'm doing.
Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue.
Yeah.
Ja.
Is it? It's, yeah, okay.
Ist es? Es ist. Die Framerate. Also, dieser Bildschirm laggt. Ich weiß nicht, ob dieser Bildschirm laggt. Ein bisschen. Es soll flüssig sein. Und an der Stelle möchte ich das auf die mehreren Monitore schieben. Aber es ist immer noch spielbar. Also, ja. 3D-Spiele funktionieren. Es gibt auch Spiele, die echte 3D, AAA-Spiele ausprobiert haben, wie Ultimate Epic Battle Simulator. Cyberpunk habe ich von gehört, aber sie scheinen zu funktionieren, falls es euch interessiert.
Uh,
Ich werde jetzt zur Präsentation zurückkommen und das Ganze hier zum Schluss bringen. Ist FACS wirklich in der echten Welt benutzt? Ist das Arch Linux-Projekt, das Linux zu Apple-Geräten portiert, war einer der ersten großen Anwender von FACS. Sie benutzen das, um Steam-Gaming auf diesen Geräten out of the box zum Funktionieren zu bringen. Die haben ein paar spannende Zusatzherausforderungen. Sven wird dazu einen Vortrag am letzten Tag des Kongresses geben. Also wenn ihr da noch da seid, sorgt dafür, dass ihr da dabei seid. Parallels Desktop. Überraschenderweise hat FACS angefangen zu benutzen als Teil ihres x86-Emulierungs-Stacks. Die Crossover-Leute, die sind die Leute hinter dem Wine Development, haben FACS in ihr Projekt integriert und ihr habt vielleicht vom Steam Frame schon gehört und Steam hat an einem neuen VR-Headset gearbeitet und das funktioniert auf ARM und die wollen FACS benutzen, um x86 VR-Gaming auf diesem ARM-Gerät zu ermöglichen. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um euch mitzuteilen, dass die wirklich Geld in das Projekt investiert haben und ein paar FACS-Developer wurden wirklich bezahlt, um an FACS zu arbeiten von Steam und nichts von diesem Projekt wäre in der Form ohne die Unterstützung von Valve möglich gewesen. Und jetzt die große offene Frage. Wir haben bisher nur über Linux-Spiele geredet und niemand hat sich beschwert. Aber was tun wir jetzt mit Windows-Spielen? Du würdest vielleicht jetzt nicht versuchen, Super Katzen Adventure 3000, sondern Puppy Simulator zu spielen. Und an der EXE-Endung erkennt man, dass es eine Windows-Anwendung ist. Der normale Ansatz auf Linux wäre, Wine zu benutzen. Und Wine ist eine Reimplementierung der Windows-Bibliotheken auf Linux, die dann auf den x86 Linux-Bibliotheken laufen. Und wir haben jetzt aber immer noch das Problem, dass das System darunter komplett auf ARM basiert, die CPU, der Kernel und die Bibliotheken. Aber FACS ist schnell genug, dass man das als Schicht dazwischen benutzen kann, dass man einen etwas komplexeren Stack bauen kann und einfach FACS zwischen die x86-Libraries und die ARM-CPU hängen setzen kann. Und das Ganze ist performant genug, um Windows-Spiele auf ARM laufen zu lassen. Das ist genau das Setup, das Asahi Linux benutzt, aber es gibt noch einen anderen Ansatz. Und wie das funktioniert, sieht man, wenn man zwei Ideen hat. Die erste ist, Wine, der Laufzeitteil davon, ist nur eine Laufzeit. Das muss nicht wirklich auf x86 laufen. Und deshalb können wir es einfach im Stack nach unten schieben und Wine direkt auf ARM laufen lassen als ARM-Binary. Ich überspringe hier viele Schritte, aber so konzeptionell, das ist die Idee dahinter. Und der zweite Trick, den wir verwenden, ist, dass wir nicht, wenn ich nach normalem ARM64-Code übersetze, sondern zu einer Variante, die ARM64EC heißt. Das EC steht für, habe ich nicht verstanden. Wir haben volle Kontrolle über diesen Prozess und deshalb können wir es etwas einfacher machen, für x86-Code damit zu interagieren. Und dann können wir den Recompiler einige Ebenen in den Stack nach oben verschieben, sodass wir den Recompiler nur noch auf den Gamecode anwenden müssen und die unterliegenden Windows-Libraries, die wir sowieso schon neu implementiert haben, die auch noch nach ARM auf ARM zu kompilieren, also nicht rekompilieren, sondern direkt nach ARM64 kompilieren, ARM64EC. Wir überspringen ein paar Schritte. Aber was uns das ermöglicht ist, dass wir nativen Code haben, der die Funktionalität der Windows-Libraries bereitstellt und wir brauchen diese ganzen Zwischenschichten nicht mehr. Wir können den ganzen Kernel-Kompatibilitätsschicht wegschmeißen und das ist alles eigentlich nicht mehr erwähnenswert. Und damit wird das ganze Diagramm viel einfacher. Im Vergleich zum Diagramm davor sieht man, die beiden haben nicht wirklich einen Namen. Das eine ist einfach nur x86-Wein, das in Fax läuft. Und das andere ist einfach, nennen wir manchmal gerne Wein on ARM als Analogie zu Windows on ARM. Es ist effektiv dasselbe, aber das ganze ARM, es ist in Wirklichkeit der Originalprojekt, das Windows gemacht hat, als die ihre Surface-Laptops rausgebracht haben. Und ich könnte tatsächlich eine ganze Weile darüber reden, aber das wurde viel besser von Darek in seinem Blog zusammengefasst, wo er in die ganzen Details, wie das, dieser Prozess auf Windows funktioniert. Und das ist eine unglaublich wertvolle Ressource. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, empfehle ich euch, das zu lesen. Die Gesamtsumme ist, dass wir einen viel einfacheren Emulationsstack bekommen, aber gleichzeitig auch noch bessere Performance kriegen, weil da so viel weniger Komponenten, die emuliert werden sind, in dem Stack enthalten sind. Nichts in diesem Stack muss Fax auf der rechten Seite weiterverwenden. Wir haben noch ein paar Probleme damit, das Ganze an die Nutzer zu bringen, aber daran arbeiten wir dann und hoffentlich haben wir dafür bald eine angenehme Lösung.
Das öffnet die Frage, was als nächstes kommt. Ich werde das schnell drüber gehen, weil ich ein bisschen Zeit für Fragen lassen möchte. Wir haben eine Produktveröffentlichung, da wird es so viele Tester geben. Und ich hoffe, dass Fax alle überrascht, wie gut es funktioniert. Aber da wird es natürlich Probleme geben. Aber wir werden die Kompatibilität verbessern, wir werden die Performance verbessern, dass alles so flüssig wie möglich läuft. Und das ist der Plan für die nächsten Monate. Und damit eine letzte Sache, die ich erwähnen möchte, in dieser Art. Wir benutzen keine AI. Keine KI-Tools. Nicht aus Prinzip, sondern es ist kein Problem, wo es hilft. Es gibt keinen Grund, es zu benutzen. Weder in der Präsentation noch in Fax wurde irgendwas davon benutzt. Das ist alles, was ich habe. Vielen Dank.
Wow. What an awesome project. Thank you for
so, wow, was für ein tolles Projekt. Vielen Dank für die Vorstellung. Leider haben wir überhaupt keine Zeit für Fragen übrig. Ich habe gehört, dass es viele Fragen im Internet gibt. Also vielleicht kannst du uns sagen, für die Leute hier im Raum, wo sie dich finden können, wenn sie noch Fragen haben, falls sie nach dem Talk noch Fragen haben. Und auch die Leute im Internet, wie können sie diese Fragen fragen? Also für Leute im Internet, vielen Dank, dass ihr den Stream angeschaut habt. Der beste Ort, mich zu erreichen, ist wahrscheinlich Mastodon oder Matrix. Gleicher Name, neobrain@matrix.org. Und für die Leute, die noch hier sind, ich gehe wahrscheinlich zurück zum Hotel direkt im Anschluss. Leute im Saal, bitte seid noch ein bisschen leise. Ja. Leute, die bei Congress sind, ich werde wahrscheinlich bei der Dolphin Emulator Assembly sein, aber wenn ich da nicht bin, dann kontaktiert mich auf Mastodon oder Matrix und dann können wir uns immer noch in Person treffen. Ja, vielen Dank.